Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Am Anfang unserer heutigen Fazitsendung sprechen wir über Anfänge. Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck wird nämlich bei ihrer Tübinger Poetikdozentur morgen über ihre verworfenen Anfänge sprechen. Ein spannendes Thema, das jeder kennt, der mal vor einem weißen Blatt Papier saß und über einen Anfang nachgedacht hat. Dann sprechen wir über Archive. Die Bayerische Staatsbibliothek in München hat jetzt 2 Millionen Fotos aus dem legendären Stern-Fotoarchiv online gestellt. Und wir lernen Elsie Kühn-Leitz kennen, eine Fotografin, Juristin und stille Diplomatin, die nach dem Zweiten Weltkrieg wichtige Impulse zur deutsch-französischen Versöhnung gegeben hat. Die Dokumentarfilmmacherin Eva Rink hat den einzigartigen Nachlass dieser starken Frau gesichtet und in Wetzlar eine Ausstellung über Elsie Kühn-Leitz kuratiert. In den vergangenen Tagen haben wir hier in Fazit mehrfach über Archive gesprochen, über Künstlernachlässe und auch Vorlässe, die man dort finden und erforschen kann, die Entstehungsgeschichte von Werken, Arbeitszusammenhänge, Methoden, Skizzen, Korrespondenzen. Wer sich eingräbt in ein Archiv, der möchte Fragen beantwortet bekommen, mehr Wissen über das Denken einer Künstlerin, eines Künstlers. Ein bisschen vergleichbar, aber doch ganz anders ist es, wenn Künstlerinnen und Künstler unmittelbar über ihr Werk, über das Entstehen ihrer Kunst berichten. Das ist für die Zuhörer fast immer faszinierend. Jetzt gibt es dazu wieder eine Gelegenheit, und zwar bei der 38. Tübinger Poetikdozentur der Schriftstellerin Jenny Erpenbeck. Diese Dozentur versteht sich als Brücke zwischen Autor und Publikum. Ein paar biografische Stichpunkte zu Jenny Erpenbeck. Sie wurde 1967 in Ost-Berlin geboren, studierte nach einer Ausbildung zur Buchbinderin Theaterwissenschaften in Berlin, später dann Musiktheaterregie. Sie lebt in Berlin und arbeitet als freie Schriftstellerin und Theaterregisseurin. Ihren ersten großen internationalen Erfolg feierte sie mit dem Roman Kairos, der im vergangenen Jahr mit dem International Booker Prize ausgezeichnet wurde. Ihre Werke sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden. Ich erreiche Sie in Tübingen. Einen schönen guten Abend, Frau Erpenbeck.
Ja, schönen guten Abend. Freue mich, dass Sie da sind.
Wenn Sie über eine solche Poetikdozentur nachdenken und sich vorbereiten, dann reflektieren Sie ja über Ihr künstlerisches Schreiben, über Ihren Arbeitsprozess auch. Sie gewähren dem Publikum Einblicke, Sie öffnen sich in einem gewissen Maße. Welchen Aspekt Ihrer Poetik wollen Sie denn in Tübingen vermitteln?
Ja, ich hatte die Idee, was zu machen, was ich wirklich noch nie gemacht habe, nämlich auf meine verworfenen Anfänge, also im Sinne von nicht genommene Anfänge von Büchern und von Kapiteln zurückzuschauen und mal zu untersuchen, was ich da versucht habe, warum ich die Anfänge verworfen habe. Ja, und wie überhaupt so ein Prozess ist, bis man eigentlich anfängt, ein Buch zu schreiben oder ein Kapitel zu schreiben, was man vorher macht. Also welche Recherchen vorangehen und so weiter. Und eben auch zu schauen, wie sozusagen die Suche ist nach dem eigentlichen, nach dem Hauptaspekt dessen, was man da bearbeitet, ohne es noch richtig zu kennen, weil das Buch ja zunächst mal ungeschrieben ist.
Ist die Suche nach dem Eigentlichen die eigentliche Idee?
Ich glaube schon, ja. Also, dass man ein bisschen klarer wird, ist ja so ein ganz komischer Zustand, in dem man ist, bevor man anfängt zu schreiben. Man weiß, man hat ein Thema, man hat auch eine Dringlichkeit, was auch zu untersuchen durchs Schreiben und klarer zu werden. Man ist gleichzeitig auch blind und es hat auch so einen spielerischen Aspekt. Man probiert verschiedene Sachen aus und ja, lernt dadurch auch besser kennen, worum es einem wirklich geht oder was sich verbirgt hinter der Geschichte, die man da am Wickel hat.
Und was meinen Sie mit ausprobieren, Frau Erpenbeck? Sind das Sätze, Kapitel, Absätze, die Sie da schon entwerfen, wo Sie einfach so ein bisschen rumpuzzeln gewissermaßen?
Gerade beim Anfang eines Buches zum Beispiel ist ja die Frage, also welche Perspektive nimmt man ein, welchen Ausschnitt erzählt man, welchen Zeitraum umfasst es, aber auch welche Hauptfiguren gibt es überhaupt? Also ich habe da manchmal vollkommen unterschiedliche Sachen probiert. Ich werde auch über Kairos sprechen, also da ist von der Liebesgeschichte zunächst mal überhaupt nichts zu sehen. Ich finde, die Anfänge müssen radikal unterschiedlich sein. Manchmal versucht man sich auch am Anfang vielleicht ein bisschen, soll ich sagen, einen Umweg zu machen, weil eben manche Dinge auch schwierig zu schildern sind. Man will zwar schreiben, aber scheut doch davor zurück, manche Sachen auszusprechen. Und ich habe jetzt beim Rückblick auch gesehen, dass es manchmal auch einfach der Umweg war, den ich gebraucht habe, bevor ich eben zu mehr Klarheit und direkter zu dem gekommen bin, was mich eigentlich zum Schreiben gebracht hat.
Und diesen Umweg, den können Sie auch rekonstruieren?
Es war ein bisschen Detektivarbeit, weil das Interessante ist ja, dass man diese Anfänge dann auch sofort vergisst, also ich jedenfalls. Also ich konnte mich an viele Dinge überhaupt nicht mehr erinnern. Und man muss natürlich dann tatsächlich rekonstruieren, Moment, an dem und dem Tag. Ich habe dann halt auch immer mit meinem Tagebuch das ein bisschen abgeglichen. Was habe ich da gemacht und warum fange ich an dem Tag an und was ist da vorausgegangen? Also es ist schon so ein bisschen auch eine Rekonstruktion für mich gewesen und war auch ganz interessant. Also ich habe auch gemerkt, meine Erinnerung war manchmal anders, als es sich dann letztendlich über die Aufzeichnung hergestellt hat. Also die Erinnerung ist auch nicht so verlässlich, ne? Und für mich ist so ein Buch immer auch so ein dreidimensionales Gebilde. Also nicht, ich fange nicht einfach nur vorne an und höre hinten auf und dazwischen ist halt nur Handlung, sondern da gibt es ja auch so Sachen, die sich innerhalb eines Buchs so miteinander korrespondieren oder spiegeln oder nochmal so einen Hintergrund geben, quer durch die Zeiten. Also es ist auch immer die Frage danach, ja, in welchem Zeitraum man erzählt und wie die Zeitschichten sind. Ich schaue so auf diese ersten Seiten und habe mich selber auch manchmal gewundert und erstaunt, was da steht. Das ist ganz kurios.
Ich hatte es gesagt, Sie haben Musiktheaterregie auch studiert und mehrfach Opern inszeniert, von Monteverdis L'Orfeo bis zu Blaubarts Burg von Bela Bartok. Prägt diese musikalische Erfahrung auch Ihr literarisches Schreiben?
Ja, ich würde sagen, ich habe ja also Musiktheater gemacht mit demselben Kopf, mit dem ich auch schreibe. Und ich habe einfach viel Musik gehört in meinem Leben. Ich denke schon, dass man das auch der Sprache anmerkt. Also ich finde wichtig, dass Sprache einen Rhythmus hat, dass man mit Sprache selber auch was macht. Also nicht einfach nur Inhalt transportiert. Ja, Sprache kann auch langsamer werden, beschleunigen. Es kann Wiederholungen geben, es kann also wirklich so Tempofragen. Die Worte haben einen Klang, es gibt Vokale, das ist alles ganz ähnlich wie in der Musik. Und das war mir auch immer wichtig. Also ich finde, wenn man sozusagen ja nur so die Handlung erzählt, einfach so vor sich hin erzählt, das fand ich immer ein bisschen langweilig.
Sie werden im Rahmen Ihrer Poetik-Dozentur, Frau Erpenbeck, in der kommenden Woche auch mit dem Historiker Reinhard Müller über das Schweigen sprechen. Das Schweigen ist ja nicht nichts, genauso wie die Pause in der Musik ja nicht nichts ist, sondern immer ganz genau musikdramaturgisch platziert ist. Was interessiert Sie denn an diesem Schweigen und warum darüber ein Gespräch mit einem Historiker?
Ja, ich bin mit Reinhard Müller in Kontakt gekommen zum ersten Mal, als ich Aller Tage Abend geschrieben habe und mich mit dem Kreis der deutschen Emigranten in Moskau beschäftigt habe. Und er hat ja eins der sozusagen Standardwerke, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, rausgegeben, heißt Die Säuberung und ist eben ein Protokoll von einer Versammlung der deutschen Schriftsteller, die nach Moskau emigriert waren in den 30er Jahren. Dadurch sind wir in Kontakt gekommen und das Schweigen ist eben, wie ich dann, nachdem ich noch viel, viel mehr Bücher gelesen habe und mich auch sehr oft mit ihm unterhalten habe über diese Dinge, das Schweigen ist meiner Meinung nach auch einer der, sage ich jetzt mal, Geburtsfehler der DDR, wenn man eben in Betracht zieht, dass die Gründer der DDR zum großen Teil aus der sowjetischen Emigration kamen, mit diesen Jahren der Emigration hinter sich, wo sie die Schauprozesse miterlebt hatten, die Zeit der Säuberung, wo Genossen erschossen und verhaftet wurden, jahrelang in irgendwelchen Lagern verschwunden sind, ohne dass jemand genau wusste, warum eigentlich. Zeiten der Denunziation, der gegenseitigen, des Misstrauens, der Angst und mit dieser Last auch an, wie soll ich sagen, Schweigen über diese Dinge und auch mit dem Bewusstsein, dass man nicht offen sprechen kann, haben diese Leute den Staat gegründet. Ja, das ist für die Kommunikation innerhalb eines Landes natürlich ein großes Problem, wenn die Sprache in keiner Weise mehr wirklich Dinge beschreibt und zu wirklicher Kommunikation zwischen den Menschen beiträgt.
Sie haben, Frau Erpenbeck, für Ihre Poetik-Dozentur auch den Schriftsteller Peter Wawerzinek als zweiten Dozenten berufen und auch das Fotografen-Ehepaar Ute und Werner Mahler dazu gebeten. Wie kam es zu dieser Kombination?
Ja, also Peter Wawerzinek mag ich sehr. Seine Bücher sind, finde ich, wirklich großartig. Ich finde, das Sprachbewusstsein, was er hat, ist fantastisch. Und diese Dringlichkeit, die er immer hat, auch wenn er Sachen erzählt. Er hat die seltene Gabe, obsessiv zu schreiben und wild zu schreiben und gleichzeitig so, dass man sehr, sehr gut lesen kann und dass es emotional auch sehr berührend ist. Ja, Ute und Werner Mahler kenne ich kenne ich natürlich mein ganzes Leben, weil die sind ja legendäre Fotografen.
Ostkreuz-Fotografen.
Ja, Gründer der Agentur Ostkreuz, aber eben auch wirklich legendäre Fotografen schon seit Jahrzehnten. Und als ich gefragt wurde, ob ich für ihr Buch Ein Dorf einen Text schreiben würde, habe ich sofort zugesagt. Und dadurch sind wir zusammengekommen und ich bin mit Ute Mahler dann in diesen Ort gefahren, aus dem sie eben herkommt, wo ihr Vater auch fotografiert hat. Die Fotos von dem Vater sind ja auch in diesem Buch und Werner Mahlers Fotos und ihre Fotos beschreiben dieses Dorf im Prinzip im Lauf von 70 Jahren, die Entwicklung dieses Dorfs. Also erstens fand ich das ein fantastisches Projekt, weil es eben Zeit sichtbar macht, Änderungen, Umbrüche sichtbar macht. Ja, wir haben interessante Sachen geredet und ich habe ja hier die Möglichkeit gehabt, auch Leute einzuladen, von denen ich glaube, dass sie für andere auch inspirierend sind. Und das sind sie auf jeden Fall, weil sie sich wirklich so grundlegend Gedanken machen, auch darüber, wie Menschen zusammenleben, wie sich die Ästhetik verändert, auch im Laufe von geschichtlichen Umbrüchen. Und das fand ich alles hochinteressant.
Und das ist dann auch parallel zu Ihrer Dozentur zu sehen, die Ausstellung über Städte und Dörfer von Ute und Werner Mahler, und zwar im Tübinger Stadtmuseum und im Hesse-Kabinett. Die 38. Tübinger Poetik-Dozentur, diesmal mit der Schriftstellerin Jenny Erpenbeck. Frau Erpenbeck, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Ja, danke auch.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. 1968 war für die USA ein dramatisches Jahr des Umbruchs. Martin Luther King und der demokratische Präsidentschaftsanwärter Robert F. Kennedy waren ermordet worden. Überall im Lande wurde gegen den Vietnamkrieg und gegen Rassendiskriminierung demonstriert. Und der wiedergewählte Richard Nixon wollte mit harter Hand gegen Radikalismus und Chaos durchgreifen. In dieser gesellschaftspolitisch aufgeheizten Atmosphäre gründeten in New York Künstler, Aktivisten, Philanthropen und Anwohner aus Protest über den Ausschluss schwarzer Künstler von den weißen Kunstinstitutionen in Harlem einen Platz für schwarze Künstler. Eine Mischung aus Studio und Galerie. Das Studio-Museum in Harlem war geboren und damit die erstaunliche Erfolgsgeschichte einer Institution zwischen Widerstand und Innovation. 2018 schloss das Museum, um komplett umgebaut zu werden. An diesem Wochenende, fast 8 Jahre später, wurde das berühmte Museum nun neu eröffnet. Aus New York, Andreas Roberts.
Die 125. Straße in Manhattan ist das Zentrum Harlems. Hier ist das berühmte Apollo-Theater, die Schomburg-Bibliothek für schwarze Kultur, das Black National Theater und das Black Dance Theater zu Hause und der nagelneue Museumsbau des Studiomuseums. Ein anthrazitfarbener Block aus übereinander gestapelten horizontalen und vertikalen Quadern, der minimalistische 7 Stockwerke hohe Bau strahlt vor allem eines aus: Selbstbewusstsein. Eine grün-schwarz-rote US-Fahne des Konzeptkünstlers David Hammonds weht am Eingang, eine Anspielung auf die panafrikanische Flagge der schwarzen Nationalisten der 20er Jahre. Hohe Fensterfronten und Lichtnischen lockern die Fassade auf, laden zum Eintreten ein. Kuratorin Connie Choi erklärt, wie viel Stadtgeschichte in die Architektur des neuen Gebäudes eingeflossen ist.
Die Architektur dieses Gebäudes, die Formen und Umrisse spiegeln die Nachbarschaft in Harlem wider. Das war unsere Vorgabe an die Architekten. Wir wollten ein Gebäude, das unsere Verbundenheit mit Harlem zum Ausdruck bringt. Hier wurden wir gegründet, hier befinden wir uns und hier werden wir auch weiterhin leben.
Da sind zum Beispiel die riesigen Fenster auf Straßenebene, die an die Ladenkirchen in Harlem erinnern, oder das Atrium im Eingangsfoyer mit durchgehenden, nach unten führenden Sitzstufen in Anlehnung an die Stoops, die Treppenstufen, die in die Eingänge der typischen Brownstone-Häuser Harlems hochführen und Teil des öffentlichen Straßenlebens sind. Die riesigen Worte »Me« and »We«, »Ich« und »Wir« hängen dort programmatisch in weißem Neonlicht auf schwarzer Wand. Eine Installation von Glenn Ligon mit dem schönen Titel »Give Us a Poem« von 2007. Auf 5 Etagen kann das Museum nun endlich große Teile seiner Sammlung zeigen, mit Werken von Jean-Michel Basquiat, Faith Ringgold, Jacob Lawrence oder Carrie James Marshall. In der Mitte des Museums ein massives, schwarzes, freistehendes Granittreppenhaus. Immer wieder bilden die Treppenabsätze Balkone, von denen man verschiedene Blickwinkel in die Räume darunter hat. Dadurch wirkt das relativ kleine Museum groß und weitläufig. Jeder Ausstellungsraum im Inneren habe einen anderen Charakter, erklärt Kuratorin Connie Choi.
Der Ausstellungsraum, in der die Tom-Lloyd-Ausstellung gezeigt wird, erinnert zum Beispiel an einen Zufluchtsort. Er ist doppelt so hoch wie die anderen Räume und hat ein Tonnengewölbe, das die Bedeutung der schwarzen Gotteshäuser in Harlem, die Kirchen und Moscheen, widerspiegelt.
Als Eröffnungsausstellung zeigt das Museum die Lichtobjekte des Künstlers Tom Lloyd, mit dem das Museum 1968 eröffnet wurde. Die in verschiedenen Farben flackernden Objekte aus meist geometrischen Formen, die an Straßenschilder oder Lichtreklame erinnern, stellte damals eine radikal andere Form von Kunst vor und zeigten, was alles Kunst sein kann.
Tom Lloyd glaubte fest an den Zugang zur Kunst für alle, nicht nur für die schwarze Community, sondern für alle Menschen. Und so wurden seine Werke, diese elektronisch programmierten Lichtskulpturen, unter Verwendung von Materialien hergestellt, die überall erhältlich waren.
Zum Beispiel Weihnachtsbeleuchtung oder Rückleuchten von Autos. Wie bei einer Spieluhr programmierte er das Flackern seiner Lichtobjekte mit Hilfe von Lochkarten. Wie Lloyd verstand sich das junge Studiomuseum selbst als Pionier unter den Museen New Yorks. Nicht nur in Bezug auf Black Art, sondern in Bezug auf zeitgenössische Kunst überhaupt. Denn 1968 gab es unter den Museumsinstitutionen der Stadt keine, die sich ausschließlich lebenden Künstlern widmete. Doch wie sieht sich das Museum heute? Harlem ist ein durch Gentrifizierung stark bedrohtes Viertel Manhattans. Kuratorin Connie Choi sieht das eher gelassen.
New York City verändert sich ständig, aber die Geschichte von Harlem wird sich nicht ändern. Wir sind ein historisch schwarzes Viertel. Wir werden weiterhin Kulturgeschichte schreiben, allein schon dadurch, dass wir in diesem Viertel ansässig sind. Ich verstehe die Schwankungen der Bevölkerungszahlen, aber wann immer ich auf der 125. Straße bin und vor dem Gebäude stehen bleibe, sagt mir jemand, dass das hier ein Museum für schwarze Kunst ist.
Hat man die revanchistische Kulturpolitik Washingtons im Auge, wirkt das neue Studiomuseum wie ein Bollwerk der Hoffnung. Über 300 Millionen Dollar privater Spenden haben es möglich gemacht. Harlem hat endlich sein eigenes Museum.
Die Wiedereröffnung des Studiomuseums in Harlem aus New York war das Andreas Roberts. Es ist charakteristisch für Archive, dass sie permanent wachsen, größer werden, umfangreicher werden. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass nur ein kleiner Teil des Archivs überhaupt aktiv genutzt wird. Man weiß ja nicht beim Sammeln, was man später mal benötigt, also sammelt man lieber mehr als weniger. Im Laufe der Jahre können da gewaltige Mengen in einem Archiv lagern. Das hat der Verlag Gruner und Jahr zu spüren bekommen mit seinem Fotoarchiv. Das heißt analoge Medien, also Negative und Abzüge. Doch selbstverständlich arbeitet der Verlag längst digital. Und so verliert ein riesiges Archiv fast komplett seinen praktischen Nutzen für die Journalisten. Doch wertlos ist das Archiv deshalb keineswegs. Die Bayerische Staatsbibliothek hat das legendäre Stern-Fotoarchiv übernommen. Die ersten 2 Millionen Bilder sind nun digitalisiert und online abrufbar. Mit Cornelia Jahn möchte ich nun über diese, wie sie es nennt, Herkulesaufgabe sprechen. Die promovierte Historikerin leitet die Abteilung Karten und Bilder an der Bayerischen Staatsbibliothek und ist jetzt am Telefon. Frau Jahn, einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Das Archiv ist über Jahrzehnte gewachsen, das Stern-Fotoarchiv. Welche zeitgeschichtliche Bedeutung hat es denn?
Also man kann die Bedeutung des Stern-Fotoarchivs eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Man muss sich überlegen, das Archiv deckt einen Zeitraum von ungefähr 50 Jahren ab, nämlich von 1948 bis ungefähr 2001. Und der Stern zählte zu den bedeutendsten Zeitschriften weltweit, war ein sogenanntes Leitmedium. Und das Archiv gilt sozusagen als visuelles Gedächtnis der Bundesrepublik. Das ist ein riesiger Bestand, ein riesiger Schatz, den es einfach zu heben gilt.
Jetzt sind Sie ja nicht die einzige Frau Jahn, die die Bedeutung dieses Archives kennt. Also die Frage, wie kommt ein Archiv, das über Jahrzehnte in der Hansestadt Hamburg entstanden ist, ausgerechnet nach München in die Bayerische Staatsbibliothek?
Das ist eine gute Frage, die immer wieder gestellt wird. Es gab 2017 bei uns im Haus in München eine Tagung zu Bildarchiven und dort hat eine Wissenschaftlerin aus Potsdam über die Nutzung des Sternfotoarchivs in Hamburg gesprochen und damals berichtet, dass es bei Gruner und Jahr Überlegungen gäbe, sich von dem analogen Archiv zu trennen. Und wenn man in so einer Einrichtung wie der Bayerischen Staatsbibliothek arbeitet, dann, ja, da gehen da schon ein bisschen die Alarmglocken hoch und dann wird man aktiv.
Ein analoges Archiv, also digitalisieren, das ist ja ein technischer Vorgang. Gab es denn den Katalog zu diesen Fotos digital oder mussten Sie da auch traditionell ja Karteikarten digital auch erfassen?
Also es gab leider keine Erschließung, die wir in wirklichen Dingen nachnutzen konnten. Wir haben mit unserem Digitalisierungsprojekt 2021 eigentlich von vorne angefangen. Es gibt aber alte Daten, die wir intern für Recherchezwecke weiter nutzen können.
Wer wird denn jetzt Interesse haben, in diesem Archiv in der Bayerischen Staatsbibliothek zu recherchieren? Werden das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein oder ist das ein Tool ja, für jedermann, der sich für Zeitgeschichte interessiert?
Es ist ein Tool für jedermann. Unter www.stern-fotoarchiv.de kann jeder in dem Portal recherchieren und es wird bereits intensiv genutzt, natürlich auch durch die Forschung, durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Jetzt geben Sie doch vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Also was kann ich, wenn ich mich für ein bestimmtes Thema interessiere, was kann ich da finden, wie gehe ich da vor?
Also es ist ganz einfach, Sie rufen diese Website auf und dann gibt es oben einen Suchschlitz und wenn Sie da zum Beispiel den Begriff Wiedervereinigung eingeben, dann stoßen Sie auf Reportagen zur deutschen Einheit.
Reportagen heißt Reportagefotografien.
Reportagefotografien, genau, und zwar von den Sternfest angestellten Fotografen beim Stern.
Kann man denn dann diese Fotos, die man dann sieht, kann ich die mir dann auch runterladen?
Also sofort im ersten Schritt geht das nicht, denn die Nutzung ist lizenzpflichtig. Das liegt daran, dass diese Bestände ja nicht urheberrechtsfrei sind. Aber Sie können uns über das Portal eine Anfrage schicken, auch sagen, zu was Sie das nutzen möchten. Dann beantworten wir das und wenn man sich dann einigt, man sich ja in der Regel sehr schnell, dann können Sie die Bilder herunterladen.
Jetzt haben Sie, Frau Jahn, als Projektmanagerin ja dieses Archiv digitalisiert. Kann es denn sein, dass die Fotoredaktion des Stern das Archiv jetzt nutzt, also vielleicht auch nochmal auf Sie zukommt und ja ein paar Rechercheanfragen stellt?
Das kommt ganz regelmäßig vor. Wir sind da in gutem Austausch und in gutem Kontakt und das wird eben dann durchaus auch noch rege genutzt.
2 Millionen Fotos sind jetzt digitalisiert und online abrufbar. Das Archiv hat insgesamt etwa, glaube ich, 15 Millionen Bilder. Werden Sie die Digitalisierung fortsetzen?
Ja, wir haben in diesem Jahr schon mit dem nächsten Digitalisierungsprojekt angefangen. Das erste Projekt sah ja vor, insgesamt 3 Millionen Bilder zu digitalisieren. Dieses ist jetzt, was die Digitalisierung angeht, abgeschlossen. Und das zweite Projekt, mit dem haben wir vor wenigen Monaten begonnen, sieht weitere 2 Millionen Bilder vor, die dann bis 2029 hoffentlich digitalisiert sind.
Und die dann auch nach und nach online gestellt werden?
Die nach und nach online gestellt werden. Ja, genau.
Also
das dauert immer ein wenig länger, weil da noch interne Arbeiten gemacht werden müssen. Aber im Prinzip geht das alles doch sehr, sehr schnell.
Die Bayerische Staatsbibliothek hat 2 Millionen Bilder aus dem legendären Stern-Fotoarchiv digitalisiert und jetzt online gestellt. Cornelia Jahn war das, die das Projekt leitet. Die promovierte Historikerin leitet auch die Abteilung Karten und Bilder an der Bayerischen Staatsbibliothek. Frau Jahn, Dankeschön, guten Abend.
Gerne geschehen, auf Wiederhören.
Die Zeiten, in denen Detektive mit der Lupe Spuren gesucht und Kriminalfälle aufgeklärt haben, die sind natürlich längst vorbei. Doch ein Vergrößerungsglas kann durchaus auch heute noch hilfreich sein, wenn zum Beispiel Kunsthistoriker Bilder untersuchen. Sie finden damit erste Hinweise, denen sie dann vielleicht mit feinen naturwissenschaftlichen Methoden auf den Grund gehen können. Ich vermute mal, dass die Kunsthistorikerin Annemarie Stefes bestimmt auch ab und zu mal eine Lupe verwendet. Sie hat 3,5 Jahre lang 850 Zeichnungen niederländischer Maler vom 15. bis zum 18. Jahrhundert untersucht und offenbar teilweise überraschende Entdeckungen dabei gemacht. Zu sehen in Köln im Wallraf-Richartz-Museum in der Ausstellung Expedition Zeichnung – Niederländische Meister unter der Lupe. Guten Abend, Frau Stefes.
Guten Abend, Herr Rölke, nach Berlin.
Sie haben also eine Expedition unternommen, wie es der Titel der Ausstellung sagt, eine Forschungsreise. Was war denn der Ausgangspunkt? Mit welchen Fragen sind Sie denn gestartet?
Es gab einen Vorgängerkatalog, der inzwischen von 1983, also wie viele Jahre, 42 Jahre alt ist. Also die Sammlung wurde schon mal erforscht, aber es ist in der Zwischenzeit so viel passiert. Und nicht nur kunsthistorisch ist sehr viel publiziert worden. Unsere Blickrichtung hat sich auch geändert. Wir nehmen jetzt also viel mehr auch Gebrauchsspuren, Sammlerzeichen nehmen wir alles in den Blick, also auch was mit der Zeichnung passiert ist. Und die naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden haben sich auch sehr verändert. Und all das ist sozusagen, war ein Grund dafür, das Ganze sozusagen neu unter die Lupe und unter das Mikroskop zu nehmen.
Was interessiert Sie jetzt besonders? Ist es die Entstehungsgeschichte der Werke? Sind es irgendwelche Zusammenhänge, kunsthistorische Zusammenhänge, Arbeitsmethoden vielleicht der Künstlerinnen und Künstler?
Also Sie haben das alles schon angesprochen, es ist tatsächlich auf ganz vielen verschiedenen Leveln und man geht von Blatt zu Blatt, die Fragen stellen sich immer wieder durch das Blatt selbst, also man geht wirklich Autopsie, nennt sich das, ganz nah an das Blatt ran und versucht dem Blatt sozusagen abzulauschen, welche Antworten es geben könnte und dann stellt man dem einen Blatt vielleicht mehr inhaltliche Frage, welche Geschichte wird dargestellt und bei dem anderen möchte man wissen, passt das, gehört das, ist es eine Vorzeichnung oder ist es eine Kopie, gehört ein anderes Werk dazu, also die Fragen ergeben sich immer aus dem einzelnen Objekt.
Das Ganze ist also eine interdisziplinäre Arbeit, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, das ist auch unumgänglich, weil man als Kunsthistorikerin, man kommt immer wieder auch an seine Grenzen, wenn man zum Beispiel mit alten Beischriften zu tun hat, ist es das gleiche Material wie die Zeichnung selbst. Und da komme ich mit der Lupe irgendwann nicht mehr weiter und dann geht das Ganze ins Labor zu meinen geschätzten Kollegen Thomas Klinke und seinen Mitarbeiterinnen. Dann haben wir das Ganze sozusagen nochmal mit verschiedenen Lichten und Mikroskopen beleuchtet und da auch Infrarot und haben dabei auch immer wieder etwas entdeckt. Und das Ganze muss man sich wie ein Ping-Pong vorstellen.
Jetzt bin ich natürlich gespannt, was Sie da immer mal wieder entdeckt haben. Also wie soll ich sagen, Butter bei die Fische.
Ja, machen wir gerne. Eine Zeichnung kann ich wunderbar erzählen. Wir haben zwei Blätter, die liefen immer beide als Porträts von Valéran Vaillant. Das war ein Amsterdamer Porträtist. Und man sagte immer, eins ist das vollendete Werk und das andere ist mittendrin stecken geblieben, so ein Non-Finito. Und dadurch war das schon für sich genommen super spannend. Gerade deswegen nimmt man beides sozusagen unter das Mikroskop und schaut, sind die wirklich von derselben Hand? Und bei dieser Untersuchung stellte mein Kollege Thomas Klinke fest, ich sehe Buchstaben. Und da ist es natürlich, da geht der Puls gleich in die Höhe. Man fragt sich, welche Buchstaben es sind. Es war in dem Fall aber keine Signatur, wie wir dachten. Die passten also nicht zum Namen Vaillant. Und dann geht der Ping-Pong-Ball eben wieder zurück zu mir, was mache ich damit? Ich habe es auf Eis gelegt und später tauchte durch Literatur ein Missing Link auf. Und das war dann ein anderer Künstler aus dem Umfeld dieses Vaillant, der dann Michiel van Limborg hieß. Und da tauchten diese Buchstaben genauso auf und wir konnten sozusagen das Puzzle wirklich zu Ende puzzeln.
Also eine Neuzuschreibung.
Ja, genau. Das ist, hat man, also so mit solcher Indizienkette, wo kein Stück fehlt, ist das tatsächlich recht selten.
850 Zeichnungen haben Sie untersucht, Frau Stefes. Haben Sie die nacheinander abgearbeitet und erforscht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, Sie können sich das genauso. Es gibt immer, die werden ja im Depot verwahrt in Kisten. Die Kisten gehen nach Jahrhundert und nach Alphabet. Also man hat zum Beispiel 17. Jahrhundert und dann geht der Kasten A bis B. Und dann
macht sehr schematisch.
Und geht durch. Ja, genau. Und man guckt, was ist wie eine Wundertüte oder Wunderkiste. Man hat Überraschungen, man ahnt natürlich, was drinsteckt, aber man bleibt manchmal stecken oder man ist hellauf entzückt oder man sagt, oh weia, was erwartet mich hier?
Gibt es denn bei einer so intensiven Forschung auch Werke, die Ihnen jetzt durch diese Beschäftigung sehr wichtig, sehr nahe geworden sind?
Ja, man bekommt seine Lieblinge und die unterscheiden sich auch. Das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht wie mit einer Familie. Manchmal das Problemkind ist einem näher am Herzen als der, wo alles glatt läuft. Ich sage jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber man hat wirklich Blätter, die wir immer wieder neu untersucht haben. Und das sind dann wirklich wie alte Freunde. Und ja, schon wieder der Putto nach Rubens, der dann sozusagen seine Zuschreibungen auch im Laufe der Forschung immer wieder ein bisschen geändert hat.
Zeichnungen sind ja auch Botschaften, wenn man so will, die man entschlüsseln kann, die verstanden werden müssen. Gibt es denn jetzt auch sozusagen die Notwendigkeit, diese Bilder unter Umständen nach dieser Forschung neu zu lesen? Neu zu verstehen?
Ja, definitiv. Auch gerade inhaltlich. Also wir haben viele Themen entschlüsseln können. Wir haben auch einige Themen, wo wir noch ein bisschen Fragezeichen, auch die haben wir an die Wand gebracht, weil wir einfach auch dachten, durch die Ausstellung vielleicht ein Momentum zu kreieren, dadurch, dass darüber diskutiert wird. Wir haben zum Beispiel einen sehr mysteriösen Entenfänger. Das ist ein Mann, der mit einer Kerze in der Hand Brot wirft und eine Ente kommt etwas unbedarft angeschwommen. Und das ist so ein wahrscheinlich emblematisches Motiv. Es gibt aber nicht das passende Sprichwort dazu. Und da sind wir immer noch auf der Suche.
Jetzt gibt es natürlich also Werke, die wir anders sehen, obgleich sich die Werke an sich natürlich nicht verändert haben.
Ja, genauso. Man entdeckt neue Schichten. Also wir haben auch so ein bisschen archäologische Methoden. Wir versuchen auch natürlich vieles freizuschalten, was man auf den ersten Blick nicht erkennen kann. Das ist halt auch so eine typische Aufgabe von Kunsthistorikern, dass wir die Brücke schlagen zwischen den Werken, die damals entstanden sind, vor 300 oder 400 Jahren, und heutigen Betrachtern. um die Themen eben wirklich freizuschalten.
850 Zeichnungen, ich hatte es gesagt, haben Sie untersucht. 90 haben Sie für die Ausstellung, glaube ich, ausgewählt. Was waren da Ihre Kriterien?
Wir wollten jetzt eben nicht sagen, wir zeigen die 90 Besten. Wir wollten Forschungsergebnisse präsentieren, haben das auch gemacht. Aber wir haben natürlich auch so ein paar Werke, Hauptwerke mit Wallpower sind dabei. Wir haben drei großartige Rubens-Studien in unserer Sammlung nach der Antike, also auch in Rom gezeichnet. Und die wurden 2000 entdeckt. Das ging damals auch sehr durch die Medien. Das ist so ein Jahrhundertfund, das kann man auch nicht doppeln. Aber die gehören natürlich, die haben auch einen Starrplatz an der Wand. Und dann haben wir aber auch Zeichnungen gehighlightet, die man vorher gar nicht so im Blick hatte. Also es ist auch eine Kopie. Wir hatten tatsächlich Highlights gesetzt. Das sind dann nur rote Streifen an der Wand, um das auch so sichtbar zu machen, was uns besonders ans Herz oder eine Story wert war. Und da ist eben auch eine Kopie dabei.
Das, was Sie jetzt so schildern, ansatzweise schildern, Frau Stefes, das kann man in der Ausstellung natürlich auch lesend erfahren.
Ja, genau. Es gibt natürlich einmal unseren Katalog, den man kaufen kann. Ich könnte jetzt Werbung machen für 25 Euro im Bookshop des Museums. Aber wir haben auch sehr viel Wandtexte. Und das war so eine Challenge unserer Ausstellung, denn wir wollten Forschung sichtbar machen. Und aber gleichzeitig, wir wollten jetzt keinen durch so ein begehbares Buch schleusen, sondern es soll eben immer noch ein sinnliches Vergnügen sein, dass man die Kunst auch genießen kann. Und wir haben einen Kniff angewandt, der sich auch erst im Laufen sozusagen entwickelt hat.
Also man muss einfach hingehen und sich das anschauen, um dann diesen Kniff dann auch zu erleben.
Ja, genau. Ich gebe nur den Tipp, man sollte die Treppen mit ins Spiel nehmen. Also wir haben tatsächlich nicht nur eine Etage im Haus, sondern wir haben noch so einen kleinen Satelliten in der zweiten Etage und dort bekommt man eine Art, ja, so Appetizer oder Prolog zu unserer Ausstellung. Und dort ist tatsächlich sehr viel Forschung
nachzuvollziehen. Also auch ganz wichtig, die Treppen in Köln im Wallraf-Richartz-Museum in dieser Ausstellung zu sehen. Expedition Zeichnung, niederländische Meister unter der Lupe, kuratiert von der Kunsthistorikerin Annemarie Stefes. Frau Stefes, danke fürs Gespräch. Guten Abend.
Guten Abend, herzlichen Dank.
Wir wollen jetzt über eine Frau sprechen, die mit Mut, Scharfsinn und einer großen inneren Freiheit auf die Herausforderungen ihrer Zeit reagiert hat. Sie heißt Elsie Kühn-Leitz, war Juristin, Fotografin, Widerstandskämpferin. Sie stammte aus Wetzlar und ist dort 1985 gestorben. Jetzt hat die Dokumentarfilmmacherin Eva Rink den umfangreichen Nachlass gesichtet und dabei entdeckt, was für eine starke Persönlichkeit diese Elsie Kühn-Leitz war. Ausgehend von dieser Recherche plant Eva Rink einen Film für Arte. Jetzt hat sie eine Ausstellung kuratiert im Stadtmuseum Wetzlar, Eine Frau, ein Jahrhundert. Einen schönen guten Abend, Frau Rink.
Hallo, guten Abend, Herr Rölke.
Mut, Scharfsinn, große innere Freiheit, diese Begriffe, die ich eben verwendet habe, die stammen von Ihnen. Auch für Sie war Elsie Kühn-Leitz eine Entdeckung. Können Sie zumindest in Umrissen die innere Freiheit von Kühn-Leitz schildern?
Elsie Kühn-Leitz war in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Und je weiter man in ihr Leben eintaucht, desto mehr fällt einem da auf. Also die ist 1903 geboren, in eine spezielle Zeit hinein, hat ganz früh ihre Mutter verloren und war dann auf einer sehr besonderen reformpädagogischen Schule, 20er Jahre Berlin und München. Also sie hatte die Möglichkeit, ich glaube aufgrund ihrer Herkunft kann man schon sagen, sich in dieses Jahrhundert so reinzustürzen, aber sie hat sich das mit einer großen inneren Freiheit auch all das genommen, was sie für ihren Lebensweg und ihren Talenten und inneren Bedingungen entsprechend sie interessierte, sich auch genommen. Sie hat sich scheiden lassen, sie hat sich eingesetzt, sie hat sich so eingesetzt, dass sie sogar in Gestapohaft kam, weil sie aber sich selber ihrem eigenen Kompass treu blieb. Und sie hat sich als eine Frau ihrer Zeit einen Platz nehmen müssen mit einer großen inneren Freiheit, weil den hat man ihr eigentlich nicht gegeben von selbst. Also sie ist nicht in die Unternehmensführung ihrer weltberühmten Familie gegangen.
Das wollte ich gerade sagen. Das war eine wohlhabende Unternehmerfamilie natürlich, die Ausgangspunkt dieser Biografie war.
Ja, die ist hier in Wetzlar, eine Familie, die Leitz-Familie, die Leitz-Werke. Und die sind ja die Erfinder auch der Leica-Kamera. Also die Leica-Kamera wurde hier in Wetzlar erfunden und ist von hier aus dann gestartet, eigentlich die Fotografie auch zu revolutionieren. Und in diesem Setting war eben Elsie das einzige Mädchen. Es war Ernst Leitz der Erste ursprünglich, danach gab es den Ernst Leitz den Zweiten, dann gab es auch Ernst Leitz den Dritten. So war das in dieser männlichen Abfolge. Und zwischendrin gab es eben diese Elsie, die gucken musste, wie sie ihren eigenen Weg findet.
Ja.
Und eben nicht nur Ehefrau sein wollte und konnte. Und sehr besonders quasi wie eine Art von Außenministerin der Leitzwerke schließlich auch nach 45 agiert hat.
Sie musste gucken, haben Sie gesagt, Frau Rink. Also sie musste auch durch die Linse einer Kamera gucken. Also sie ist auch Fotografin geworden. Das ist ja geradezu naheliegend eigentlich, wenn man so neugierig ist. Wie ist denn Ihr Rang als Fotografin einzuschätzen?
In ihrer Villa, die es auch heute noch gibt, Haus Friedwart, ein wunderbarer Bau auf dem Hügel über Wetzlar guckend. Da gibt es einen riesigen Dachboden und da hat diese Ilse ein wahnsinniges Archiv hinterlassen, was noch längst nicht final gesichtet ist. Aber im Rahmen dieser Archivrecherche für die Ausstellung und auch für den hoffentlich dann kommenden Film habe ich eben auch unendlich viele, also ich glaube es sind 12.000 Dias, die sie hinterlassen hat, die aber nicht gemacht wurden, weil sie sich als Fotografin empfunden hat, sondern sie hat natürlich das benutzt, weil es ihr möglich war, ne, aufgrund der familiären Herkunft, diese Leica auch mitzunehmen auf ihre vielen Reisen. Und sie hat sich dann Anweisungen auch geben lassen, wie am besten die Belichtung auch in Afrika zu sein hat, weil das Licht da anders ist und so weiter. Im zweiten Raum der Ausstellung stellen wir sie als Fotografin aus. Also sie hat sich nicht als solche gesehen, aber sie ist eine eigentlich gewesen und eine Chronistin einer sehr wichtigen Zeit in Afrika zum Beispiel. Also sind wunderbare Aufnahmen entstanden, die zeigen, dass sie auf alle Fälle diese künstlerische Seite hat und sehr gut mit dieser Kamera umgehen konnte.
So etwas kann man natürlich ganz gut ausstellen, Frau Ring. Nicht so gut ausstellen ist die politische Haltung. Sie hatten die Gestapo-Haft erwähnt. Wie ist es dazu gekommen? Welche Haltung hatte sie während der Nazizeit?
Die ganze Familie war natürlich, und da gibt es auch schon einen sehr beeindruckenden Film zu, der genau das zum Thema hat. Das ist vom Filmemacher Klaus Bredenbrock aufgearbeitet im letzten Jahr für Arte. Das ist eigentlich der Spagat der Leitzwerke in dieser Zeit, ne? Die mussten mitmachen. Sie mussten auch irgendwann, allerdings sehr spät, die Freiheit haben sie sich genommen, eben erst 41 notgedrungen einzutreten. Also die hatten aber auch Zwangsarbeiter und mussten produzieren natürlich für Hitlerdeutschland. Und in dieser Zeit wurde Elsie Quinn Leitz Aufseherin über die Zwangsarbeiter, Ostarbeiterinnenlager der Leitzwerke, hat das machen müssen, aber hat das anders gemacht, unkonventionell und sehr menschlich und hat dann auch noch einer jüdischen Frau in Wetzlar zur Flucht verholfen, die leider missglückt ist, aber wurde dann im Gestapo-Verhör wegen übertriebener Menschlichkeit sowohl in den Lagern als auch wegen des Fluchtversuchs 3 Monate inhaftiert.
Und dann das politische Engagement auch von Elsie Kühn-Leitz nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie als politische Akteurin in den 50er Jahren hat sie, glaube ich, wichtige Impulse gegeben für die deutsch-französische Freundschaft. Was ist da der Hintergrund? Wie kam es da dazu?
Ja, da gibt es auch eine Art von Legende, die sie selber auch immer so wiederholt hat. Also sie hat 1954 Konrad Adenauer kennengelernt auf einem Fest. Und mit ihm geredet und sie war ja sowieso schon immer engagiert und immer am Machen und bekam da sozusagen in Anführungsstrichen den Auftrag von Adenauer, wenn sie doch was tun will, sozusagen sich sehr vermehrt weiter um die deutsch-französische Beziehung, also im Prinzip auf den Aufbau von Europa zu konzentrieren. Das hat sie dann auch gemacht. Also sie hat mit einer Wahnsinnsenergie, Haus Friedwart war sozusagen Redaktionsbüro dann über Vereinigungen und Treffpunkte zwischen Deutschen und Franzosen und hat die deutsch-französische Freundschaft, Partnerschaft mit Avignon, Metzler-Avignon begründet. 1960 ist die dann zustande gekommen. Und jeder, der das noch erinnert, also ich zum Beispiel war damals ja auch in diesen Schüleraustauschen, das war überhaupt nicht selbstverständlich, dass man da mit den Großeltern der französischen Familie an einem Tisch sitzen konnte. Also es war ja eine große Leistung. Und Elsie Quinn Leitz hat es auf eine besondere Art und Weise gemacht. Sie hat nämlich diese Jumelage im Französischen, war ihre Wortkreation. Und sie fand, es muss mehr als Partnerschaft sein, sondern die Städte sollen sein wie Jumeaux, wie die Zwillinge. Und sie hat wirklich die ganzen Gewerke der Gesellschaft in Wetzlar und Avignon miteinander verzwillingt, verschwistert. Also der Turnverein in Wetzlar mit dem Turnverein in Avignon. Postboten, Eisenbahner da und dort. Also sie hat das ziemlich toll gestrickt und hat ja auch wunderbar funktioniert. Und Wetzlar-Avignon wurde zum Vorbild für die Städtepartnerschaften, die dann in den 50er, 60er Jahren ja überall entstanden sind.
In allem blieb sie als Frau meist die Ausnahme. In vielen Zeitdokumenten ist sie allein unter Männern, schreiben Sie in der Broschüre zur Ausstellung im Stadtmuseum Wetzlar, Frau Ring. Hatte denn Elsie Kühn-Leitz einen explizit emanzipatorischen Ansatz, eine emanzipatorische Grundhaltung, kann man das so sagen?
Also ich finde, das ist eine wunderbare Frage und das ist eine Frage, die ich mich auch frage und die ich mir gestellt habe. Und ich komme eigentlich zu dem Schluss, dass sie für sich da ihren Weg sich klar erkämpft hat, schon mit sehr viel Mut und auch viel Preisen. Ich meine, sie hat sich scheiden lassen, war dann quasi alleinerziehend, war auch singulär und dann immer alleine, kann man sagen, ne? Auch nach der gescheiterten Ehe, also zumindest nicht in einer stabilen Partnerschaft, die man so kannte in der Stadt, ne? Also ich glaube, sie war in diesem Sinne frei und hat sich da sehr selbstbestimmt ihren Weg gebahnt und ist auf alle Fälle ein Beispiel weiblicher Selbstermächtigung, würde ich sagen. Aber ob sie sich jetzt zum Beispiel für die feministische Sache im Allgemeinen verwandt hat, Das würde ich jetzt fast bezweifeln, weil das hat sie, glaube ich, nicht gemacht. Diese Art von Engagement, dafür blieb, glaube ich, in ihrem Leben auch dann keine Zeit. Möglicherweise.
Else Kühn-Leitz, eine Frau, ein Jahrhundert, die Ausstellung im Stadtmuseum Wetzlar. Sie ist bis Mitte April zu sehen. Eva Rink war das. Sie plant einen Dokumentarfilm für Arte und hat diese Ausstellung über Else Kühn-Leitz kuratiert. Frau Rink, vielen Dank für das Gespräch. Guten Abend.
Dankeschön, Herr Röke.
Und jetzt geht's weiter hier in Fazit mit dem Blick in die Feuilletons heute von Klaus Pokatzki.
Der CDU-Politiker und Arzt Hendrik Streeck überlegt öffentlich, ob alte Menschen noch teure Medikamente bekommen sollen, heißt es in der Tageszeitung Taz. In gespielter Unschuld fragte er in einer Talkshow auf Welt-TV, ob es überhaupt sinnvoll sei, 100-Jährigen teure Medikamente zu geben, schreibt Friedrich Wahling. Der Widerspruch gegen Streecks Vorstoß kam prompt und heftig. Selbst die Bundesregierung distanzierte sich. Und auch der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, distanzierte sich ein wenig von sich selbst in einem Gastbeitrag im Bonner Generalanzeiger. Es gehe nicht ums Sparen, sondern darum, Menschen etwas zu ersparen, fasst Friedrich Wahlin den Artikel zusammen und kann das alles nicht verstehen. Warum er zuvor von teuren Medikamenten sprach, von lukrativen Eingriffen, insgesamt ständig auf die Kosten hinwies, das weiß der Teufel. Als CDU-Politiker sollte sich Hendrik Streeck vielleicht mal ein wenig mit dem christlichen Glauben und der Bibel beschäftigen. Wie alt die Menschen damals wurden, unglaublich. Eine andere Partei hat es bekanntlich sowieso eher mit dem Teufel, wenn wir denn den Grundsatz unseres christlichen Glaubens ernst nehmen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für Jesus Christus haben dazu garantiert Menschen aller Rassen und Hautfarben gehört, aber auch die Nächsten, die unter einer Behinderung leiden. Es ist ein Dauerthema bei der AfD, lesen wir in der Frankfurter Rundschau. In nahezu jedem regionalen Parteiprogramm findet sich eine klare Ablehnung von Inklusion, sagt die Geschichtsprofessorin Dagmar Herzog. Ein besonders drastisches Beispiel war die entsetzliche Anfrage von 2018, in der die AfD eine angeblich hohe Zahl von Inzestehen unter Geflüchteten und Migranten behauptete, mit der absurden Schlussfolgerung, das führe zu mehr Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen. Ziel war, Ekel und voyeuristische Neugier zu schüren. Damals gab es empörte Reaktionen von Kirchen und Sozialverbänden. Dabei war das kein Ausrutscher, das war Absicht. Auf jeden Fall ist der Ekel vor der AfD bei unseren christlichen Kirchen mittlerweile so groß, dass etwa die katholischen Bischöfe im vorigen Jahr erklärten, völkischer Nationalismus ist mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild unvereinbar. Eine Erklärung, der sich die evangelische Kirche in Deutschland anschloss. Christen beider Konfessionen, darunter auch Bischöfe, gehörten ja einst auch zu den allerheftigsten Gegnern der nationalsozialistischen Massenmörder, zu deren Opfern bekanntlich nicht nur Millionen jüdische Menschen gehörten, sondern auch rund 300.000 Morde im Rahmen der sogenannten Euthanasie, wie die Historikerin Dagmar Herzog in ihrem Interview mit der Frankfurter Rundschau an die Vernichtung Behindertenlebens erinnert und daran, dass kaum jemand der Täterinnen und Täter je zur Rechenschaft gezogen wurde. Und manch einer würde heute noch gerne Geld damit machen. Ein Auktionshaus wollte Schriftstücke von KZ-Häftlingen und andere Zeugnisse aus dem Holocaust versteigern, steht in der Süddeutschen Zeitung. Und zwar zu einer Auktion, die für diesen Montag in Neuss geplant war, wie Jörg Henzel schreibt. Darunter mehrere hundert Briefe von KZ-Häftlingen, Judensterne mit Gebrauchsspuren und Schriftstücke aus den KZ-Verwaltungsapparaten. Doch nach den immer lauter werdenden Protesten der vergangenen Tage hat das sonst auf Briefmarken spezialisierte Auktionshaus Felsmann die Auktion inzwischen abgesagt. Dem lieben Gott sei Dank.
Klaus Pokatzki mit seinem Blick in die Feuilletons. Und das war's. Fazit mit Eckhard Röke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.